Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wie das Eingangslied unschwer erkennen lässt, hat die Predigt heute mit Ninive zu tun. Und auch mein Startbild zeigt Ninive in seiner ganzen Pracht. Und zwar, so sah es ungefähr 800 vor Christus schon aus. Der Fluss, der da vorne fließt, ist der Tigris. Und die Geschichte des Mannes, über den wir sprechen wollen, der ist sehr stark mit dieser Geschichte von Ninive auch verbunden. Auch wenn er es überhaupt nicht wollte. Wer könnte es sein? Jona, richtig. Die Schriftgelehrten unter uns. ja, es gibt ein gleichnamiges Buch in der Bibel, im Alten Testament. Das heißt auch Jona, hat 4 Kapitel. Man kann es wunderschön in einem Stück mal durchlesen. Wenn man mal abends mal ein bisschen Zeit hat und nicht weiß, was man tun hat, kann man mal Jona lesen. Okay, was wissen wir denn so über diesen Jona? Jona ist ein Prophet aus dem Nordreich von Israel. Er lebte, wie gesagt, so im ungefähr 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und zwar in der Nähe von Nazareth, also da, wo auch Jesus gelebt hat. Dieses Nordreich Israel erlebte in der Zeit, wo er weissagte, so ein kleines Zwischenhoch. Und nach dem Wort von Jona konnten sie ganz große Gebiete zurückerobern, und zwar bis hin nach Damaskus. Und Gott hat wirklich Gnade geschenkt in der Zeit. Und das, obwohl, und jetzt kommt es, sie nicht wirklich taten, was Gott von ihnen verlangte. Drum war es auch nur ein kleines Zwischenhoch. Es hätte länger anhalten können, hätten sie getan, was Gott ihnen aufgetragen hat. So, und jetzt passiert es eben, also dieser Jona, er ist Prophet im Nordreich Israel. Er prophezeit da, er gibt ihnen das Wort des Herrn weiter, was Gott ihm so gegeben hat. Und jetzt passiert es eben, Gott spricht wieder zu ihm, aber diesmal was anderes. Er bekommt so einen ganz außergewöhnlichen Auftrag. Also für einen israelitischen, einen jüdischen Propheten war das schon was Besonderes. Er bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen, in diese assyrische Hauptstadt, um dort zu predigen. Wo ist Ninive, wenn ihr mal eins weitermacht? Ich habe mal so einen Ausschnitt aus einer Karte gezeigt. Das ist heute da, wo Mosul ist. Wahak, ich hoffe, dass du mir das bestätigen kannst. Also Mosul hat sich so ausgebreitet, dass da heute auch das Gebiet des ehemaligen Ninives mit drauf ist. Mosul, glaube ich, hat heute so um die 3 Millionen Einwohner. Ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt im Irak. Und der Fluss Tigris fließt da eben durch. Und ja, den kennen wir übrigens schon aus dem Garten Eden, da ist er auch schon durchgeflossen. Also ein sehr historisches Land, möchte ich mal sagen. Ja, aber wegen der Bosheit der Einwohner von Ninive, jetzt kommt es ja, warum er dorthin soll, wegen der Bosheit der Einwohner von Ninive musste Jona und zwar den Untergang der Stadt verkündigen. Also Ninive lag jetzt auch nicht als Nachbarort da, sondern das waren ungefähr Fußweg 1200 Kilometer. Damals sicherlich keine Autobahn, richtig beschwerlicher Fußweg. Ich weiß nicht, wie lange sie brauchten, bestimmt einen Monat, wenn nicht länger, bis man da überhaupt angekommen ist. Und dieses assyrische Reich war übrigens diese Nation, die dann 100 Jahre später dieses israelische Nordreich platt machte, also wirklich im Erdboden gleich machte. Die Einwohner, sie wurden getötet oder von den Assyrern dann eben als Gefangene verschleppt. Okay, man versteht jetzt vielleicht auch jetzt die Reaktion von Jona. Darum geht's jetzt auch so ein bisschen. Die Reaktion war ja jetzt nicht so, juhu, endlich mal weg aus Israel, endlich mal woanders hin. Und so nicht. Jona war entsetzt. Und nachdem Jona den Auftrag erhalten hatte, stellte er sich ernsthaft die Frage, was soll ich warum soll ich zu unseren Feinden gehen? Warum soll ich zu diesem gottlosen Heiden gehen? Ja, warum? Es gibt in Israel genug Probleme. Es gibt genug Sachen, über die man predigen kann. Genug Missstände haben wir hier. Was muss ich da nach Ninive? Gottes kann nicht sein. Und Jona macht sich tatsächlich auf. Jona macht sich auf, aber eben nicht nach Ninive, sondern Richtung Tarsis. Und es ist jetzt nicht zu 100% belegbar, welches Tarsis jetzt wirklich da gemeint ist, aber der Text gibt so ein bisschen her, dass es das Tarsis auf der anderen Seite vom Mittelmeer ist, weil er weit weg vom Herrn wollte, also dort, wo heute Spanien liegt, also genau auf der anderen Seite vom Mittelmeer, möglichst weit weg von Ninive, genau in die andere Richtung, da ist er hin. Ich möchte mal diesen Text lesen, wie die Bibel das beschreibt. In Jona 1,1 heißt es, und es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf, wollte von dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Man darf sich jetzt schon wundern, ja. Also dieser Prophet flieht vor dem Herrn. Ist ja das schon so eine Sache, gell? Wenn deine eigenen Boten von dir davor laufen. Aber was hat sich eigentlich dieser Jona dabei gedacht? Ich meine, dass man vor Menschen davonlaufen kann, mag ja sein, ja. Aber so ein Prophet des Herrn hätte ja schon irgendwie eine Ahnung haben können, dass das mit dem Davonlaufen von dem Herrn nicht so wirklich funktionieren wird. Hat auch nicht funktioniert. Jetzt zum Anfang schon mal zwei Punkte, die wir aus den paar Versen erkennen können und die uns doch etwas zu denken geben sollen. Erstens, Gottes Berufungen beinhalten tatsächlich Aufträge, die uns nicht gefallen werden. Ja, sie kollidieren sogar mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unseren eigenen Wünschen, so wie wir uns das vorstellen. Also es war einfach nicht. Er hat sich vorstellen, ja, er war Prophet, er hat sich vorstellen können, er muss Prophet sein, aber bitte doch nicht nach Ninive. In diese gottlose Stadt, nee, da mag ich nicht hin. Und Ähnliches finden wir schon im Neuen Testament. Ein Jünger von Jesus, er wollte mit ihm gehen, also mit auf die Reise. Und dann sagt er aber, jetzt habe ich noch eine Bitte, ich muss meinen Vater noch beerdigen. Den will ich noch vorher beerdigen, dann komme ich mit. Und Jesus gibt ihm eine ziemlich klare Antwort, finde ich. Und er, Jesus, aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Schon klar, oder? Und dem Nächsten geht es nicht viel besser. Er wollte auch Jesus voll nachfolgen und er wollte aber noch Abschied nehmen. Es ist doch irgendwie auch verständlich, sich zu verabschieden von seiner Familie, seinen Freunden. Und Jesus sagt, nee, so nicht. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wenn wir ins Alte Testament gehen, sind so zwei ganz bekannte Beispiele, Mose und Jeremia. Sie wollten sogar ihre ganze göttliche Berufung nicht haben. Also die zwei waren allerdings auch gescheit, sie wussten, was auf sie zukommt. Und die zwei hatten es auch wirklich nicht leicht. Also wenn wir das Leben von Jeremia dann anschauen, irgendwie hat er geahnt, was da alles so auf ihn zukommen wird. Und er hat gesagt, ach du, ich bin viel zu jung. nimm doch mal einen gestandenen Mann, aber doch nicht mich. Und Mose sagt, nee, also reden kann ich schon mal gar nicht und vom Pharao zu reden, also da musste schon jemand anders nehmen. Aber Gottes Geist, er nimmt eben keine Rücksicht auf unsere Wohlfühlzone. Es muss nicht immer so schön und kuschelig sein, sondern Gottes Geist, er fordert uns heraus. Das kann ich aus diesen Schriften direkt sehen. Er fordert auch Jona, er fordert ihn heraus. Und zwar nicht das für ihn Mögliche und das für ihn in seinem Bereich, sondern in das Unmögliche zu gehen. Abzuspringen. Da hineinzugehen, wo man sagt, nee, das möchte ich nicht. Ich meine, aber Gott könnte doch alles alleine tun. Haben wir schon öfters gesagt. Oder den restlichen Aufträge auch noch den Engeln übergeben. Die machen eh schon so viel. Aber die restlichen auch noch. Aber nein, er beruft und befähigt uns Menschen. Uns, die wir Gottes Kinder sind, beruft er, dass wir das tun, was er auf seinem Herzen liegt. Er sagt, dass Menschen eben zu Menschen gehen sollen, um ihnen die Botschaft zu bringen. Wir Menschen sind gefordert, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Und ich denke, dass sich Gott durchaus bewusst ist, auf was er sich da eingelassen hat. Er kennt uns Menschen bis ins tiefste Herz hinein. Und so meine ich auch, dass so ein Stück Jona in jedem von uns steckt. So ein alter Mensch, so ein eigener Kopf, der es einfach besser weiß wie Gott. Ja, wir sind irgendwie, sind wir so gestrickt. Nicht, dass es gut wäre. Nicht, dass es Gott möchte, aber irgendwo sagen wir doch immer wieder, ja, und finden auch immer wieder Ausreden, warum wir zum Beispiel nicht nach Ninive gehen sollten. Dann noch so ein zweiter Punkt. Sind wir manchmal nicht auch so sehr mit unserem Israel, Anführungszeichen, Schrägstrich, Gemeinde, beschäftigt, dass uns Ninive nicht so wirklich interessiert? Und wenn, doch dann nur als Feind, den es zu bekämpfen gilt. Aber anders als Jona, der eine weite Reise machen musste, denke ich, leben wir mittendrin in Ninive. Wir sind in Ninive. Und der Grund dafür, dass wir noch hier in Ninive leben, ist, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Und wenn es auch eines der bekanntesten Verse ist, dann will ich ihn trotzdem lesen. Ich glaube, wir sollten ihn so lange lesen, bis wir ihn tun. Wenn wir ihn tun, dann kann man aufhören zu lesen. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin, und zwar in alle Welt. Predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie die Dämonen austreiben. In neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen werden. Wir haben doch zwei ganz entscheidende und große Vorteile gegen Jona. Jona, er musste das Gericht predigen. Wir werden es jetzt nachher nochmal vorlesen. Ich muss immer wieder lachen. Also der musste sich echt auf seine Predigt nicht groß vorbereiten, was der zu sagen hatte. Das war so ein Satz. Schön. Der wusste, aber dieser eine Satz hat gereicht, Wir kommen gleich drauf, zu was er gereicht hat. Und jeder Jona, er muss das Gericht predigen, aber wir dürfen das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigen. Ist ja schon mal ein Vorteil, oder? Ob du zu jemandem kommst und sagst, du wirst untergehen, oder zu jemandem kommst, du, ich habe dir was anzubieten. Dein ewiges Heil, deine Rettung. Jesus ist für dich gestorben. Ist ja doch schon irgendwie ein Unterschied, oder? Und das andere, Jona, ihm wurden keine Zeichen, keine Wunder als Bestätigung mitgegeben. Er hatte einfach knallhart Gottes Wort, was ihm gegeben wurde, was er weiter zu sagen hatte. Wir haben tatsächlich den Heiligen Geist selber. Wir haben Gott in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Körper und wir haben damit auch all seine Gaben, all seine Kräfte. Wir haben sie in uns. Das ist was anderes. Und jetzt komme ich dazu. Und trotzdem bin ich neidisch auf Jona. Sehr neidisch. Denn er hatte eine Erfolgsquote von sozusagen 100%. Also wir lesen nicht, dass irgendeiner hier gesagt hat, nee, ich mache nicht mit. Es geht ja schon damit los, als er auf dem Schiff war. Das ist ja noch gar nicht, als er in Ninive, also er flieht ja vom Herrn auf dem Schiff dann, ja. Und dann geht er aufs Schiff und die Menschen auf dem Schiff, nachdem sie ihn ja ins Wasser geworfen haben und es dann ruhig wurde, dieser Sturm, die ganzen Menschen bekehren sich. Vorher heißt es noch, dass sie gesagt haben, ein jeder rufe zu seinem Gott, zu den Göttern, damit sie doch irgendeiner dieser Götter muss doch helfen. Also macht mal jeder, die waren wahrscheinlich eine große Schar, verschiedene Nationen, verschiedene Götter. Und also jeder soll doch mal rufen, irgendein Gott muss doch hier sein, der jetzt uns hier helfen kann. Das haben sie vorher gesagt. Und danach heißt es, Jona 1,16, und die Leute, also die im Schiff waren, fürchteten auf einmal den Herrn sehr. Sie fürchteten ihn nicht nur, sie fürchteten ihn sehr. Und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Jona hatte so eine wunderbare Salbung, er wusste es nur nicht. Und er hat es auch nicht geschätzt. Er geht da ins Schiff, er wird ins Wasser geworfen und ja, die Menschen hinter ihm, sie bekehren sich. Es ist immer schön, so eine Geschichte zu lesen. Und ich möchte auch noch erwähnen, dass Jona tatsächlich hier ein Bild auf Jesus ist, natürlich. Jona wird ins Meer geworfen, dass die Menschen im Schiff überleben und gerettet werden. Er kommt in das Bauch des Fisches, so wie Jesus in das Grab gekommen ist, 3 Tage und 3 Nächte. Und Jesus sagt selbst, er, Jona, ihr kriegt das Zeichen des Jonas. Und darum musste es auch so sein. Aber schaut, alle im Schiff wurden gläubig. Jona, obwohl er sich in die falsche Richtung aufgemacht hat, hat er trotzdem die Menschen gerettet. Aber er hat sich zumindest aufgemacht. Ja, aber das ist ja nicht genug. Als Jona in Ninive predigt, ich glaube, wir lesen das jetzt mal, Jona 3,4, da heißt es, und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, so, jetzt kommt seine Predigt. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab, hüllte sich in Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es soll weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, man soll sie nicht weiden noch Wasser zu trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh und heftig zu Gott rufen und jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie er umkehrte von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Wow. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Geh mal mit so einer Botschaft rein, hier nach Pfaffenhofen. Also ich immer wieder, wenn ich diesen Text lese, frage ich mich tatsächlich, was hat die Menschen in Ninive bewogen, diese einfache Gerichtsbotschaft so aufzunehmen, dass man nicht nur sagt, na okay, dann gehen wir halt runter, sondern noch zu denken, okay, vielleicht gibt's noch Hoffnung für uns. Das hat nämlich Jona nicht verkündigt. Er hat null Hoffnung verkündigt. Das sehen wir auch danach. Also die Geschichte geht ja noch weiter. Jona wartet ja dann auf den Untergang des Ganzen. Ja? Also der wartet nicht und freut sich auch nicht, dass die jetzt gerettet sind. Nee. Er wünschte sich immer noch, dass diese Stadt untergeht. Was hat die Menschen in Ninive bewogen, auf diese Untergangsbotschaft von Jona so zu reagieren? Ich weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist die Kunde von einem Mann gekommen, der aus dem Meer, aus einem Mund eines Wals oder eines Fisches herauskam, nach Ninive gedrungen und sagte, der kommt jetzt. Hört mal, was der zu sagen hat. Vielleicht, ich weiß es nicht. Geschrieben steht es nicht. Ja, wie gesagt, würde Jona mit dieser Botschaft heute durch unsere Straßen zählen, ich befürchte, kein einziger würde sein Leben ändern. Und das ist eine traurige Wahrheit. Aber auch Jesus hat schon es anders erlebt. Er vergleicht seine Zuhörer mit denen von Jona und stellt fest, Matthäus 12, 41, die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht, also mit den Leuten, die da bei ihm waren und zuhörten, und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt von Jona. Und siehe, hier ist mehr wie Jona. Den Einwohnern von Ninive war es auch nicht bewusst gewesen, dass ihr bußfertiges Verhalten wirklich eine Messlatte wird, an der Jesus 700 Jahre später seine Zuhörer vergleicht. Und ich glaube, dass diese uralten Geschichten, diese uralten Personen aus der Bibel uns tatsächlich auch heute noch was zu sagen haben. Aber was sagt uns diese heutige Geschichte von Jona und Ninive noch? Zuerst mal, ich glaube, wir sollten anders wie Jona grundsätzlich bereit sein, das Wort Gottes weiterzugeben. Wir sollten bereit sein, nach Ninive zu gehen. Wir sollten bereit sein, zu den Heiden, so wie die Bibel es sagt, zu den Menschen, die Gott nicht kennen, zu gehen. Es muss eine grundsätzliche Bereitschaft sein, anders wie bei Jona. Ich glaube, die Gemeinde Jesus, sie hat sicherlich sehr, sehr viele Aufgaben, ohne Zweifel. Aber eine der vornehmsten und wichtigsten, die wir haben, ist, Menschen zu Jesus zu führen. Menschen aus der Verdammnis in den Himmel zu bringen. Das ist eine unserer vornehmsten Aufgaben. Und was uns dazu antreibt, soll anders, auch wie bei Jona, soll die Liebe Gottes sein. Soll das sein, dass wir Gottes Liebe in unserem Leben erfahren haben und jedem Menschen hier auf Erden genau dieses wünschen. Ein Leben mit Gott. Ein Leben mit unserem liebenden Vater im Himmel. Ja, Jona fehlte so einiges. Und trotzdem hat Gott sich zu seinem Wort gestellt. Er konnte sich auch nicht freuen, weil er keine Liebe hatte, auch für die Menschen. Er konnte sich nicht freuen, dass Gottes Gericht nicht kam über Ninive. Er hadert mit Gott geradezu. Er sagt, er möchte lieber tot sein. Das ist schon ganz schön hart. Aber Jesus, er sagt was anderes. Jesus sagt, es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Der Himmel freut sich und wir sollen uns auch freuen, wenn der Himmel sich freut über einen Sünder, der Buße tut. Ich möchte noch Römer 10 zum Abschluss lesen. In 13 heißt es dann, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Und jetzt kommt es. Paulus stellt uns jetzt einige Fragen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und ich sage euch eins, viele haben heute nichts mehr gehört. Auch in unserem Land, wer hat schon wirklich das Evangelium Jesu Christi gehört? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wisst ihr, hier fängt unsere Verantwortung an. Hier fängt das an, wo Jesus sagt, geht hin. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und ich glaube, es sind jetzt hier nicht nur in Anführungszeichen professionelle Prediger gemeint, sondern Menschen, die das Wort Gottes einfach weitergeben. Menschen, die das Evangelium anderen Menschen sagen, dann predigst du. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Aber da heißt es, wie denn geschrieben steht, wie lieblich, jetzt kommt es, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Merkt ihr den Unterschied auch zu Jona? Unsere Botschaft ist lieblich. Wir sind Freudenboten, die das Gute verkündigen. Uns ist sehr wohl bewusst, dass nicht alle das Evangelium annehmen werden, dass Widerstand da ist. Aber Jesus sagt, sie haben mich abgelehnt, sie werden euch auch ablehnen. Aber, jetzt kommt es, Jesus hört hier nicht auf. Er sagt noch weiter, sie haben mein Wort gehalten, sie werden auch eures halten. Jesus sagt ganz klar, das Wort, es kommt nie leer zurück. Das Wort Gottes, das Evangelium, da steckt mehr Kraft als in der Botschaft von Jona drin. Viel mehr Kraft. Wie gesagt, das Evangelium weiterzugeben, es ist nicht nur Aufgabe von Evangelisten, von Predigern. Es ist die Aufgabe eines jeden Gläubigen. Und ich möchte euch Mut machen und ich möchte uns Mut machen, dass wir nicht verzagt sind, weil die Vergangenheit doch so manches gesagt und gezeigt hat, dass es nichts bringt. Ja, Jona wollte sogar, dass seine Botschaft keine Rettung bringt und sie hat es trotzdem gebracht. Und so glaube ich, Gottes Wort ist mächtig. Und wo wir es unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes gebrauchen, wird es nicht leer zurückkommen, heißt es, sondern es wird ihm gelingen. Dem Wort wird es gelingen. Es muss nicht uns gelingen. Versteht ihr? Es ist nicht unser Erfolg. Es ist Gottes Erfolg. Gott bürgt selbst für sein Wort. Und ich glaube, Gott möchte uns in diesem, im nächsten Jahr da wirklich eine ganz neue Tür auftun. Ein neues Denken hineinbringen, dass wir da sind, um anderen die frohe Botschaft zu bringen. Wir müssen sie ihnen nicht aufdrücken. Wir dürfen sie ihnen sagen, wir sind Freudenboten. Wir müssen auch selber wieder erfüllt werden mit dieser Freudigkeit, das Evangelium weiterzubringen. Nach Pfingsten, sie sind geradezu rausgeplatzt damit. Ja. Da hielt nichts mehr. Das war ein Feuer, was raus musste. Und es hat bis zum heutigen Tag die Nationen tatsächlich auch verändert. Die Nationen, die das Evangelium ernst nehmen, sind auch unter dem Segen. Und ich denke, dass das ein Schlüssel ist, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat. Predigt das Evangelium. Es ist eine ganz einfache Botschaft. Und hier komme ich wieder zur Einfachheit zurück. Jesus starb für dich, damit du leben kannst. Es ist eine einfache Botschaft. Jesus hat sie auch so einfach gemacht, damit wir keinen, in Anführungszeichen, professionellen Prediger dafür brauchen, sondern dass jeder es sagen kann. Auch jedes Kind es einem anderen weitergeben kann. Jesus liebt dich. Jesus starb für dich. Und Jesus möchte dein Herr sein. Und ich denke, wir haben so eine schöne Botschaft. Möchten wir sie nicht doch weitergeben? Wann war es das letzte Mal, wo wir die Botschaft einem anderen weitergeben konnten? Lasst uns Gott um Gelegenheiten bitten. Ich meine, alles beginnt irgendwo mit Gebet. Beten wir für Menschen, ich habe das schon früher mal gesagt, beten wir für Menschen, die auch in unserer Nähe sind, von denen wir wissen, segnen wir sie. Und bitten wir Gott, dass wir ihnen das Wort weitergeben dürfen. Bitten wir darum, dass uns Menschen in den Weg treten, die auch suchend sind. Wir werden sehen, Gott wird dieses Gebet erhören. Wir werden sehen, Gott wird dieses Gebet erhören und wahrscheinlich schneller, als wir denken. Werden Menschen da sein, denen wir dieses Wort, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft weitergeben dürfen. Weil Gott liebt Menschen. Ganz anders wie der Teufel, er hasst sie. Und der ist ein Mörder, ein Dieb, ein Räuber. Aber unser Gott ist ein Heiland, ein Vater, ein Wiederhersteller, einer, der gute Gaben gibt. Wow, warum sollten wir diesen Gott nicht anpreisen? Warum sollten wir nicht mit der Botschaft dieses Gottes in diese Welt hineingehen? Und ich denke, dass Gott uns, ich denke nicht, ich weiß es, ich glaube es, Gott tut uns ganz neue Türen auf. Gott möge euch segnen. Amen.